NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Miron Tenenberg begrüßt Sie am heutigen Freitag. An den norddeutschen Küsten herrscht weiterhin Hochbetrieb. Auch wenn die Schule bereits wieder für einige begonnen hat, August ist Ferienzeit. Und das gilt auch für die ostfriesische Insel Norderney. Es wird nicht mehr viel darüber gesprochen, aber Norderney erfreute sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert besonderer Beliebtheit unter jüdischen Urlauberinnen und Urlaubern. Und das in einer Zeit, da sich schon lange vor Beginn der NS-Diktatur ein sogenannter Bäder-Antisemitismus etablierte. Hotels warben zum Beispiel damit, Zitat, judenfrei zu sein. Norderney bekam in dieser Zeit von nationalsozialistischen Scharfmachern hingegen einen anderen Titel verpasst, nämlich die Judeninsel. Was hat es mit der jüdischen Urlaubstradition auf der Insel tatsächlich auf sich? Thomas Klatt über die jüdische Geschichte Norderneys.
Wer heute nach Norderney reist, sieht auf den ersten Blick nichts von der jüdischen Geschichte der Insel. Wer Näheres wissen will, muss zum Beispiel ins Bademuseum gehen, wo Stadtarchivar Matthias Pausch monatlich einen Vortrag hält.
Es scheint so zu sein, dass die frühen Bäder, wie zum Beispiel Norderney, was ja 1797 bzw. 1800 gegründet wurde, da war es offensichtlich leichter gewesen für jüdische Badegäste, sich da ja zu integrieren.
Strenggläubige Badegäste sorgten dafür, dass auf der Insel eine koschere Infrastruktur entstand. Von der Gemeinde Norden aus wurde eine Filialgemeinde mit eigener Synagoge auf Norderney errichtet. Sogar ein jüdisches Kindererholungsheim entstand.
Ich weiß aber, dass tatsächlich ein hoher Anteil an jüdischen Badegästen aus dem Ausland hergekommen sind. Zum Teil aus Russland, aus den damals polnischen Gebieten, die ja zu Preußen, Russland, Österreich gehörten. Die sind jetzt nicht unbedingt hierher gekommen, weil es jetzt hier besonders schön von der Landschaft gewesen ist. Da kann man auch an die Ostsee fahren. Aber dieser Bäder-Antisemitismus hat sich ja auch in vielen anderen Kurorten eben gezeigt.
Denn allmählich wurde klar, wo Juden hinreisen konnten und wohin nicht. Schon die Nachbarinsel Borkum, die später als Norderney in den Bäder-Tourismus einstieg, wollte keine Juden.
Borkum, ein sogenannter Latecomer, ist vor allem die Mittelschicht gewesen ist und die offensichtlich zumindest in Teilen bei den Badegästen ja auch starke antisemitische Stereotype bedient haben. Es gibt auch einen Reiseführer von Borkum, ich meine aus dem Jahr 1893, wo drinne geschrieben wurde, ein großer Vorzug ist, dass es frei von Juden ist.
Der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gab Listen heraus. Die Urlaubsorte, an denen Juden unerwünscht waren, wurden immer mehr.
1899 war das ein kurzer Abschnitt mit vielleicht 30, 40 Ortschaften und 1929 umfasst das ja mehrere Seiten, hunderte von Einrichtungen, von Orten, von Hotels, die ja antisemitisch eingestellt waren.
Ende der 1920er Jahre kippte auch auf Norderney die Stimmung. Mit Machtantritt der Nazis erstarb das jüdische Leben auf Norderney. Ein studentisches Projekt an der Universität Münster hat dieses jüdische Leben untersucht. Als das daraus resultierende Buch im Juni 2017 in der Inselbibliothek vorgestellt wurde, gab es nicht nur Zustimmung, erinnert sich Martin Radermacher, der heute Religionswissenschaftler an der Uni Bochum ist.
Und da wurde dann doch deutlich, dass gerade die alteingesessenen Norderneyer durchaus Schwierigkeiten mit dem Thema haben. Und das Echo war gespalten. Es gibt die einen, die sagen, natürlich, da müssen wir ganz offen drauf gucken. Es gab Antisemitismus auf Norderney, wie überall sonst in Deutschland. Das muss aufgearbeitet werden, muss publiziert werden. Und andere, die sagten, naja, wenn ihr hier ankommt unter dem Stichwort jüdisches Leben auf Norderney, warum dann all diese Geschichten über Ausgrenzung, Vertreibung, Diffamierung, Antisemitismus?
Stadtarchivar Matthias Pausch betont, dass Norderney sich bewusst zur jüdischen Geschichte bekenne, etwa mit Stolpersteinen.
Bei den Stolpersteinen sind es tatsächlich nur 8 Stück. Das liegt vor allem daran, dass nach 1933, 1934 viele Norderneyer Juden, man hatte ihnen die wirtschaftliche Grundlage weitgehend genommen und sie haben diese Insel schon 1933, 1934 verlassen. Ja? Also es sind im Grunde genommen 3, 4 Familien, die hier noch tatsächlich länger als nach 1933, 1934 unterwegs gewesen sind.
Auch gibt es eine Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in der Stadt. Infotafeln im Bademuseum geben Auskunft über das jüdische Leben auf der Insel. Wer also das jüdische Leben auf Norderney erforschen will, der kann fündig werden, wenn auch nicht auf den allerersten Blick.
Thomas Klatt und die jüdische Geschichte der ostfriesischen Insel Norderney. Von dort geht es jetzt etwa 350 Kilometer südöstlich nach Braunschweig. Das Braunschweigische Landesmuseum zeigt nämlich derzeit einige Ausstellungen zu jüdischen Perspektiven, auch Perspektiven auf Israel. Darüber habe ich mit der Leiterin der Abteilung Neuzeit und jüdische Geschichte, Ulrike Wendt, gesprochen. Das herausragende deutsch-jüdische Exponat in ihrer Verantwortung ist ohne Zweifel das vollständig erhaltene Interieur der Hornburger Synagoge. Auch dazu kommen wir in Kürze. Frau Wendt, derzeit haben Sie den Fokus ja auf das jüdische Leben in Stadt und Region gelegt. Sie gehen auf Spurensuche vergangenen jüdischen Lebens und laden zusätzlich zu Rundgängen teilweise samt Weinbegleitung ein. Was fasziniert Sie an den jüdischen Perspektiven?
Also wir haben das jüdische Thema ja nicht jetzt neu für uns entdeckt, sondern wir haben es tatsächlich schon sehr, sehr lange in unserem Haus auf dem Schirm. Das liegt einfach daran, weil wir eine sehr, sehr alte Judaika-Sammlung haben, ziemlich genau 100 Jahre alt, beginnend nämlich mit der Überführung der barocken Inneneinrichtung der Hornburger Synagoge, damals im Jahr 1925. Und seit dieser Zeit wird bei uns am Haus eben auch Judaika und alles, was mit jüdischer Geschichte in unserer Region zu tun hat, gesammelt und ausgestellt und vermittelt. Darauf sind wir sehr stolz.
Sie haben derzeit Werke des Malers und Illustrators und Grafikers Lilien bei sich im Museum. Erzählen Sie kurz etwas darüber.
Ja, Ephraim Moses Lilien ist tatsächlich auch eine Persönlichkeit der Braunschweiger Geschichte. Er hat zwar nur 5 Jahre in Braunschweig gelebt, aber er war mit einer Braunschweigerin verheiratet, Helene Magnus. Und die kam aus einer sehr einflussreichen, lang etablierten Braunschweiger jüdischen Familie. Und wie gesagt, infolgedessen ist er dann hier auch hergezogen. Also wir betrachten ihn natürlich als Sohn der Stadt. Und auf der anderen Seite ist er ja über Braunschweig hinaus bekannt als eigentlich der zionistische Künstler. Und da sich nun in diesem Jahr sein Todestag zum 100. Mal jährt, haben wir das zum Anlass genommen, da eine Ausstellung und auch einen Ausstellungsreigen daraus zu machen. Es sind nicht nur eine Ausstellung, es sind nämlich sogar 3 mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die Ausstellung, die wir über ihn zeigen, heißt Träumen von Israel. Und wir werfen aber im Bezug dieser anderen 3 Ausstellungen auch noch ganz andere Perspektiven auf Israel.
Nämlich zum Beispiel die von Iris Hasid, die ein sehr interessantes Projekt bei Ihnen ausstellt. Können Sie kurz dazu etwas sagen?
Das ist richtig. Wir zeigen gerade die Ausstellung von Iris Hasid, A Place of Our Own. Das ist eine Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum in Amsterdam organisiert wurde. Sie wurde auch in Amsterdam hauptkuratiert und wir fanden einfach, dass es unglaublich gut auch in unsere heutige Zeit, in unser Museum passt, in unsere Sammlung passt, weil es geht uns ja immer auch um die Gegenwart. Und zwar jüdische Geschichte als Teil auch unserer Gesellschaft, als Teil einer multikulturellen Gesellschaft, die wir heute haben, mit all ihren Chancen, aber auch ihren Herausforderungen und Problemen. Und wir fanden einfach, dass gerade diese Ausstellung auf hervorragende Weise den Blick weitet, den Horizont weitet, um ganz unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen.
Und da muss ich vielleicht kurz erklären, dass die Fotografin palästinensische Frauen über einen Zeitraum begleitet hat in ihrem Leben in Israel.
Genau, also Iris Hasid macht ja fotografische Langzeitprojekte, in denen es oft um Identität und Kultur geht. Und in diesem Fall hat sie 6 Jahre lang 4 junge palästinensische Studentinnen begleitet in Tel Aviv. Und alle 4 Studentinnen haben die israelische Staatsbürgerschaft. Und was sie dort zeigt, ist eben Leben, Alltag, ein Studienalltag, die Freundschaften, aber auch die Familien dieser jungen Frauen. Es ist eine wirklich sehr berührende Coming-of-Age-Story, die ja nun 2020 war das Projekt ja offiziell beendet, in einer ohnehin schwierigen Zeit stattfand. Und diese Zeit ist ja nun, wir wissen alle, durch die Ereignisse von 2023 noch unglaublich viel schwieriger geworden. Und wir fanden es eben wichtig, diesen Ansatz zu zeigen. Das Besondere, was Iris Hasid macht, ist, sie nennt ihre Fotomotive ja Kollaborateurinnen, weil sie eben nicht die Perspektive der Künstlerin zeigt, sondern sie versteht sich als das Medium, durch das ihre Kollaborateurinnen sprechen können. Also es ist alles sehr eng abgesprochen, welche Fotos gezeigt werden, welche Szenen, wie sich die jungen Frauen darstellen wollen, sodass es im Prinzip eine Perspektive dieser jungen Frauen ist. Und das ist wirklich sehr berührend, Das Ganze wird verstärkt dadurch, dass es keine Ausstellungstexte gibt. Also man kennt das ja, kuratierte Texte, die die Welt erklären. Das ist in diesem Falle nicht so, sondern es gibt eine Sammlung von Zitaten aus den Gesprächen, den Iris Hasid mit den Frauen geführt hat. Es gibt Filme und die Textnachrichten, die zwischen ihnen hin und her gegangen sind. Auch die immer in enger Absprache, sodass wir wirklich sicherstellen, dass wir die Perspektive der Dargestellten zeigen können. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich.
Und am 31. August wird auch ein jüdisches Sommerfest bei Ihnen stattfinden.
Das ist eine ganz tolle Sache. Also dieses Sommerfest findet schon zum vierten Mal im Rahmen einer großen Veranstaltung in der Region statt, der jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide. Und dieses Sommerfest ist immer was ganz Wunderbares. Sie treffen sich bei uns im Museumsgarten. Es gibt israelisch inspiriertes Essen oder israelisches Essen. Es gibt kühle Getränke. Es gibt eine riesige Kastanie, die Schatten spendet, eine Bühne mit Musik. Und selbstverständlich kommen Sie auch Kurzführungen durch die Ausstellung an diesem Tag immer bei freiem Eintritt. In diesem Jahr haben wir Musikprogramm von Hemi Levinson, einem wirklich wunderbaren, weichen Bariton, der israelische Lieder singt, zum Teil mit leicht religiösem Inhalt, zum Teil auch sehr säkular, der eigentlich wunderbare Stimmung locker, leicht für diesen Sommernachmittag macht. Und wir haben nicht nur für Kinder auch Puppentheater, und zwar Bubales. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Gruppe aus Berlin. Wahnsinnig lustig, skurril, unkonventionell, vermittelt die eben jüdisches Leben, jüdischen Alltag, jüdische religiöse Gebräuche. Eben auch für nicht-jüdische Erwachsene immer wieder sehr lehrreich. Und wir haben einen Workshop. Sie können eben drucken wie Ephraim Moses Lilien und ansonsten sich in einen Liegestuhl setzen und einfach eine gute Zeit haben.
Vielen herzlichen Dank für den Überblick auf Ihr jüdisches Programm in den drei Landesmuseen in Braunschweig. Informationen dazu finden Sie unter www.dreilandesmuseen.de. Frau Wendt, bei uns haben alle Gästinnen auch immer die Möglichkeit, noch einen Song mit in die Sendung zu bringen. Sie hatten im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie Metal-Fan sind. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, es gibt eine ganz tolle Metal-Band aus Israel. Orphaned Land heißen sie. Und was an denen so wunderbar ist, dass sie eben diesen totalen Crossover bringen von, ich sag mal, westlich-amerikanisch inspiriertem Metal über israelischen Folk, arabische Elemente damit drin haben. Und das ist auch ihre Botschaft gewesen, immer Vereinigung sozusagen aller Kulturen und Stile. Und ja, dieser Universalismus ist in der heutigen Zeit leider ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber ich finde, wir dürfen ihn nicht aufgeben. Abgesehen davon ist es eine wirklich saucoole Band. Und ja, deshalb wünsche ich mir diesen Titel.
Wir hören jetzt also Orphaned Land mit All Is One.
We are all the sons of the
die israelische Metalband Orphaned Land hier in der Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info. Die Gruppe gibt es schon seit 1991 und hat sich über all die Jahre für ein friedliches Miteinander der drei abrahamitischen Religionen eingesetzt. Hoffen wir, dass dieses Engagement nicht verklingt. Und nun der aktuelle Nachrichtenüberblick.
Die neue Haltung der Bundesregierung gegenüber der israelischen Regierung im Zuge des Nahostkonfliktes verunsichert offenbar viele Holocaust-Überlebende in Deutschland. Darauf hat der Exekutivvizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Christoph Häubner verwiesen. Es gäbe ernste Zweifel, ob die Regierung und die Menschen in Deutschland sich bewusst seien, unter welch existenzieller Bedrohung Israel in diesen Tagen stehe. Der Staat Israel habe jüdischen Menschen nach dem Holocaust Sicherheit und eine Zukunft geboten. Nun seien die Überlebenden in Sorge um den Fortbestand des Staates. Jede Entscheidung, die als Abkehr von Israel gewertet werden könne, empfänden sie als bedrohlich und deprimierend. Niedersachsens Ministerpräsident Lies ist zuversichtlich, dass der Bund die Hilfsinitiative Deutscher Städte für Kinder aus dem Gazastreifen unterstützen wird. Er habe entsprechende Briefe an Bundesaußenminister Wadephul und Bundesinnenminister Dobrindt geschrieben und sie gebeten, die Aktion mitzutragen, sagte Lies nach einem Gespräch mit Vertretern von jüdischen und palästinensischen Gemeinden in Hannover. Er sei überzeugt, dass die guten Argumente für das Projekt im Bund gehört würden. Die jüdischen und palästinensischen Gemeinden in Niedersachsen hatten die Initiative gemeinsam angeregt. Aus Berlin gab es bisher eher ablehnende Signale. US-Präsident Trump verschärft seinen Kurs gegen Hochschulen und geht wegen Antisemitismusvorwürfen mit einer Milliardenklage gegen die Universität von Kalifornien vor. Der Präsident des Hochschulverbundes, James Milliken, erklärte, eine Klage in Höhe von $1 Milliarde würde den Hochschulverbund komplett vernichten. Medienberichten zufolge verlangt die US-Regierung zudem die Zahlung von $172 Millionen an einen Entschädigungsfonds für jüdische Studierende und weitere angeblich von Diskriminierung Betroffene. Trump wirft zahlreichen Universitäten im Land vor, während der landesweiten Proteste im Zusammenhang mit dem Gazakrieg nicht gegen Antisemitismus vorgegangen zu sein. Kritiker werfen Trump vor, dies nur als Vorwand für sein Vorgehen gegen die häufig als linksliberal wahrgenommenen Universitäten in den USA zu nutzen. Nach massiver öffentlicher Kritik hat das Toronto International Film Festival angekündigt, einen zuvor gestrichenen Dokumentarfilm über die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 doch wieder ins Programm aufzunehmen. Anfang der Woche hatte das Filmfestival seine Einladung für den Film The Road Between Us zunächst zurückgezogen und dies mit rechtlichen Fragen zur Verwendung bestimmter Filmmaterialien begründet. Der Film des kanadischen Regisseurs Barry Average dokumentiert die Rettungsaktion des israelischen Ex-Generalmajors Noam Tibon, der während des Terrorangriffs auf das Kibbutz Nahal Oz seinen Sohn und dessen Familie in Sicherheit brachte. Das verwendete Bildmaterial ist brisant, weil es Aufnahmen enthält, die Hamas-Terroristen während ihrer Massaker selbst gemacht und teilweise live gestreamt hatten. Angehende Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen sollen besser auf den Umgang mit antisemitischen Vorfällen an Schulen vorbereitet werden. Dazu startet ab dem kommenden Wintersemester ein landesweites Bildungsprogramm für Lehramtsstudenten aller Fächer. Koordiniert wird das Angebot von der Universität Oldenburg. Ziel sei es, künftigen Lehrern beizubringen, antisemitische Vorfälle an Schulen zu erkennen, angemessen zu reagieren und eine diskriminierungsfreie Lernumgebung zu schaffen, so die Uni. Das Projekt wird von mehreren niedersächsischen Hochschulen und außeruniversitären Partnern getragen und vom Wissenschaftsministerium gefördert. Anlässlich des 100. Todesjahres von Sigmund Seligmann ehrt die Stadt Hannover den jüdischen Unternehmer mit einer Ehrentafel. Sie wird am Sonntag im Rahmen des jährlichen Sommerfestes in der Villa Seligmann angebracht. Die frühere Familienresidenz von Sigmund Seligmann wurde 2012 zum jüdischen Kulturzentrum. Es beherbergt das 1988 gegründete Europäische Zentrum für jüdische Musik. Soweit die Meldungen.
Sie hörten Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt legt Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg die aktuelle Parascha aus, also den aktuellen Tora-Abschnitt mit dem Namen Eikev. Und es liest Johannes Avenarius.
Im Jerusalemer Talmud wird von Artaban erzählt, dem König von Persien. Er schenkte Rabbi Jehuda, dem Präsidenten, einen kostbaren Edelstein. Rabbi Jehuda revanchierte sich mit einer Mesusa, einer kleinen Schriftrolle in einem schlichten, verzierten Kästchen. Artaban war irritiert. »Ich habe dir ein wertvolles Geschenk gemacht und du gibst mir so etwas Simples zurück?« Rabbi Jehuda antwortete ruhig, »Dein Geschenk muss bewacht werden. Meine Mesusa aber bewacht dich.« Einige Zeit später wurde Artabans Tochter schwer krank, die einzige Tochter des Königs. Er erinnerte sich an Rabbi Jehudas Worte. Er nahm die Mesusa, befestigte sie an der Tür ihres Zimmers und tatsächlich, seine Tochter wurde vollständig gesund. In der dieswöchigen Torahlesung Parashat Ekev lesen wir das Gebot, an jeder Tür eines jüdischen Hauses eine Mesusa anzubringen. Es ist eine Mitzwa, ein göttliches Gebot, verpflichtend nur für Juden. Aber Artaban war kein Jude. Warum also wirkte die Mesusa auch bei ihm? Die Antwort liegt nicht im äußeren Tun, sondern im inneren Wesen der Mesusa. Sie ist kein Schmuckstück, sie ist ein Zeichen und sie ist durchdrungen von Heiligkeit. Diese Heiligkeit schützt das Haus. Nicht als Belohnung, sondern als Teil ihres Wesens. Das zeigt sich auch in der jüdischen Halacha. Die Mesusa wird am rechten Türpfosten angebracht, auf der Seite, die zur Straße zeigt. Sie schützt vor dem, was von draußen hereinkommen könnte. Aber seien wir ehrlich, nicht die Mesusa schützt, sondern Gott, der Allmächtige. Die Mesusa ist das Mittel, durch das sein Schutz wirkt. Und dieser Schutz gilt nur dann, wenn sie koscher ist, also gültig. Sie muss auf Pergament geschrieben sein, von Hand, von einem gottesfürchtigen Schreiber. Und sie muss regelmäßig geprüft werden, denn selbst heilige Buchstaben können verblassen. Auf der Mesusa sind drei hebräische Buchstaben geschrieben. Sie bilden einen der Namen Gottes und stehen zugleich für die Worte Wächter der Tore Israels. In letzter Zeit hören wir vermehrt, dass jüdische Menschen ihre Mesusot aus Angst nicht mehr außen anbringen. Einige nehmen sie sogar ab und bringen sie nach drinnen. Das ist traurig und beunruhigend. Wir Juden sollten wissen, die Mesusa gehört an die Tür, denn dort beginnt der Schutz. Wir Juden und Nichtjuden, gerade wir Hamburger, sollten jene ermutigen, die den Mut haben, ihre Gebote zu leben. Egal, ob sie eine Kippa tragen, eine Mesusa anbringen oder einfach nur nicht schweigen wollen. Wir sollten alle unterstützen, die sich nicht wohlfühlen oder Angst haben, ihrem Glauben treu zu bleiben. Denn das ist nicht nur eine jüdische Sorge, das ist eine menschliche Aufgabe. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Moschees von Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie den Dreiklang der häuslichen Kabbalat-Shabbat-Gebete, die alle mit Baruch Atah Adonai beginnen, also übersetzt, gelobt seist du Herr, unser Gott, König der Welt. Es singt Waltraud Rennebaum, begleitet vom Ensemble Shoshan.
Adonai Eloheinu Melech haolam Asher kitshanu behemitzvotam Adonai Eloheinu
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.